Decode the Bus.
Aber es ist noch schon schön, zu den, sagen wir mal, Top 5 zu gehören. Das bedeutet schon viel. Logisch kannst du für einen grossen Brand nicht einfach mal drauf losballern und hoffen, dass es dann irgendwie funktioniert. Früher war es wilder, aber es war auch einfacher aufzufallen. Es ist so laut da draußen und die Leute sind zum Teil so müde von Informationen. Du gehst nicht auf einem Excel-Sheet neue Geschäft. Du gehst es mit einem Enthusiasmus und mit Leuten, die vor dem Kunden sind und mit Feuer erzählen, was sie sich ausgedacht haben zusammen.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Der Funke, der alles ins Leben ruft, von einem einfachen Gedanken bis zu einer bahnbrechenden, weltverändernden Idee. Kreativität. Wie entfaltet sie sich? Was bedeutet es überhaupt, kreativ zu sein? Warum ist es wichtig für eine Agentur, kreativ zu sein? Und wie ist Team Fahrner zur Nummer 1 im Creative Ranking geworden? Ein Mensch, der uns diese Frage beantworten kann, ist der Philipp Skrabal. Heute ist er Chief Creative Officer bei Fahrner. Vorher war er bei Wirtz, Advico, Y&R und anderen Agenturen. Er war mehrfach als Werber vom Jahr nominiert und ist jetzt im 25. wieder nominiert. Ich bin gespannt auf seine Insights. Philipp, herzlich willkommen.
Danke Fabio, schön, dass ich da sein darf.
Was war die letzte gute Idee, die du gehabt hast?
Boah. Ja, das ist. Ich überlasse gerne den anderen zu urteilen, was ist eine gute Idee, die ich hatte. Ich beurteile viele Ideen von anderen beurteilen, die eigenen Ideen. Das ist immer gut, wenn man jemanden von außen hat, der drauf schaut. Ja, es gibt schon ein paar, aber die erzähle ich jetzt da noch nicht, die sind noch nicht verkauft.
Aber es kann ja auch, das muss ja nicht unbedingt aus der Arbeitswelt sein. Man kann auch sonst eine gute Idee haben.
Also eine super Idee war, dass ich am Wochenende mit meiner Freundin auf Davos gegangen, weil es traumhaftes Wetter wird sein.
Genau. Und das ist auch aus dem spontan entstanden?
Total.
Das sind meistens die besten Ideen, oder?
Muss ich aber fairerweise sagen, ist nur zur Hälfte meine Idee gewesen.
Team Fahrner ist Nummer 1 im Creative Ranking. Du bist quasi Head of Creative bei der kreativsten Agenturgruppe der Schweiz. Was bedeutet das für dich?
Ja gut, also da möchte ich zuerst mal sagen, das ist immer eine Momentaufnahme bezogen auf ein vergangenes Jahr. Da haben wir tolle Cases gehabt, darum haben wir auch mit grossem Abstand oder führen wir das Ranking mit grossem Abstand an. Es gibt aber doch ein paar ganz, ganz kreative und tolle Agenturen im Schweizer Markt und also das ist eine super schöne Wertschätzung dieses Jahr an Erkennung. Aber es ist noch schon schön, zu den, sagen wir mal, Top 5 zu gehören. Das bedeutet schon viel.
Mhm. Ja, du hast jetzt eigentlich gerade schon vorweggenommen, die anderen sind auch sehr kreativ, aber gleich muss ich jetzt fragen, was macht man dann gleich vielleicht ein bisschen besser als die anderen? Also aus irgendeinem Grund ist man ja auf Nummer 1.
Ja, also das kann man vielleicht so beantworten. Awards haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und nicht jede gute Arbeit hat auch Chancen, bei Awards etwas zu gewinnen. Also alles, was jetzt beispielsweise kulturell sehr, sehr landesspezifisch ist, wo eine Jurorin oder ein Juror aus Südamerika schwierig noch den Zugang findet, oder? Das hat einfach schon mal schlechtere Karten. Und es ist eine Betrachtungsweise, es ist die einzige, sagen wir mal, einigermaßen objektive Betrachtungsweise, wie viele Preise du gönnst, ob du international mit deinen Cases Preise gönnst. Aber das ist immer auch ein bisschen Glück, dass du die richtigen Cases in der richtigen Menge in einem Jahr kannst ausspielen.
Mhm. Also dementsprechend ist es sicher auch wichtig, dass man für grosse, bekanntere Brands arbeiten kann.
Ich glaube, das ist essentiell und für uns als Agentur ist auch ganz, ganz wichtig, wir wollen mit relevanten Arbeiten punkten. Es gibt Länder, dort wird intensivst für so Award-Shows auch geschafft, ganz gezielt. Hat auch in der Schweiz eine Phase gegeben, wo das sehr intensiv gepflegt worden ist. Die Agenturen, die jetzt top sind, das sind alles Agenturen, die die Leistung auf den grossen Kunden bringen oder auf den richtigen Kunden. Und ja, ich glaube, das ist wie auch ein bisschen der Stolz, dass man mit relevanten Arbeiten schafft.
Ja. Jetzt, du bist sogenannt Kreativchef. Für Menschen aus der Branche, die können sich wahrscheinlich etwas unter dem Ausdruck vorstellen. Menschen, die jetzt nicht direkt im Kreativbereich arbeiten oder nur schon nicht selber in einem Kreativteam, für die ist es vielleicht schon ein bisschen schwierig einzuordnen. Was bedeutet das eigentlich genau? Also es ist irgendwie auch so ein komischer Ausdruck. Oder? Ich bin jetzt Kreativchef. Was heisst das?
Ja, es tönt ein bisschen, mir ist manchmal selber nicht ganz wohl, auch wenn du mich so vorstellst. Das tönt wie, als wäre das so Magic, oder? Aber Fakt ist, wir kommen kreativ auf die Welt. Wir lassen uns Sachen einfallen, dass wir von unserem Mami, Papi Zeuge bekommen, die wir eigentlich nicht einfach so bekommen. Ja, ein Kaugummi, ein Zeltli, irgendein Auto, also da ist man kreativ. Und ich glaube, uns wird das ein bisschen abtrainiert durch die Schule. Und etwas vom Schlimmsten, es tut mir amix fast ein bisschen weh, wenn Leute sagen, ich bin nicht kreativ. Kreativität in unserem Fall, jetzt in der Kommunikation, ist ja immer zielgerichtet. Das heisst, es kommen die Leute zu uns, die haben eine Challenge, ein Problem, eine Aufgabe. Und jetzt ist es unsere Herausforderung, das besonders effektiv und effizient zu lösen. Und da hilft es halt, wenn man neu denkt und nicht das macht, was alle machen. Und ja, da ist auch Technologie nur ein Hilfsmittel. Also am Ende des Tages ist die Idee, die du hast, die dich aus der Masse herausheben kann, die überproportional mehr Wirkung aus deinem Franken macht, die du ausgibst. Und das ist eigentlich ein Arbeitsprozess. Das ist nicht Magie. Oh, jetzt hat er wieder eine Idee geboren. Klatschen wir alle. Erstens einmal entsteht das sowieso alles in Teamarbeit und sehr interdisziplinär. Und zweitens ist es vor allem harte Arbeit. Und ein Stück weit ist es natürlich auch Training, wie im Sport. Oder? Du kannst auf Knopfdruck nur liefern, wenn du eine gewisse Routine hast, ein gewisses Selbstvertrauen. Und wenn du im Team schaffst, halt auch eine Atmosphäre kreierst, wo sich Leute getrauen, eine Idee zu äußern. Weil die guten Ideen, die brauchen Mut. Mhm. Und die Kultur musst du wie schaffen.
Also es ist eigentlich eine Mischung aus vielen verschiedenen Zutaten, dass die besten Ideen in dem Fall schlussendlich zum Leben erweckt werden.
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist ein bisschen so eine Selbstbeobachtung. Wenn du, wie ich, oft auch Ideen vorgestellt bekommst, von einem Team beispielsweise, dann gibt es so einen Reflex, oh, das löst das Problem. Das ist meistens das Neuliegende. Das ist schön, das kannst du auf die Seite schieben und sagen, wir sind safe, wir kommen nicht ohne Lösung beim Kunden an. Aber die Sachen, die wirklich gross sind, die haben meistens etwas, wo du denkst, wow, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und zwar nicht eben im Sinn von, was ist das für ein Mist oder das funktioniert nie, sondern das fordert mich jetzt raus. Es triggert etwas. Da ist etwas drin. Und das braucht Mut. Und das braucht dann auch Entwicklungsarbeit. Und es braucht natürlich dann auch Kunden, wo den Schritt mitgehen, die sagen, wow, das ist gross, das müssen wir machen. Wir wissen ganz vieles noch nicht, aber wir glauben daran. Mhm.
Und wenn man jetzt 5 Ideen hat für zum Beispiel eine Kampagne und du hast die Ideen vor dir, dann erkennst du die, weil es das, die, ich sage es jetzt, die edgy Idee ist, die genau so ein bisschen das Spezielle noch drin hat, wo vielleicht auch denkst, hey, es wäre cool, wenn der Kunde den Mut hat, das auszuwählen, oder erkennst du das, oder weißt du, was ich meine? Ist es einfach zum Erkennen oder nicht?
Gute Frage. Nein, ich finde, es ist auf eine Art ist es einfach. Wenn im Bauch nichts passiert, dann hast du es noch nicht. Wenn im Bauch etwas passiert, dann hast du zumindest etwas, was sich lohnt, damit zu beschäftigen. Und man muss auch ganz klar sehen, gibt nicht eine beste Idee. Du kannst verschiedenste kreative Leute nehmen, wo dann aus so Ideen auswählen. Ich glaube, es ist, was du dann daraus machst und mit wie viel Druck, dass du die Idee zum Leben erweckst und ob du sie kannst bold machen und ob sie andere kann inspirieren dann und so sie wie kann wachsen und ich glaube, das hat damit zu tun, du musst wie auf eine Karte setzen und dann musst alles reingehen. Und der eine oder die andere wird vielleicht für A oder D entscheiden. Wenn du es konsequent durchziehst, dann ist es dann kann beides toll werden. Also es gibt nicht die eine einzig richtige, beste Idee in meinen Augen.
Ja. Der Albert Einstein hat mal gesagt, Creativity is intelligence having fun.
Das ist so ein geiles Zitat. Ich liebe es und ich finde, es stimmt 1000%. Weil das ist das, was ich vorher gesagt habe, und das kennst du selber von deiner Agentur. Wenn du mit Leuten eine Atmosphäre schaffst, wo jeder seine Rolle und jede seine Rolle sieht, wo sich alle getrauen, kommen und sagen, hey, ich habe mir das einfallen lassen, was findest du? Das potenziert sich in einem Mass und das macht so Bock und so Spass. Und das Schöne ist, der Erfolg stellt sich auch automatisch ein. Man kann immer sagen, ja, wir müssen das machen und der kommt gewinnen und so. Du gönnst nicht auf einem Excel-Sheet neue Geschäft. Du gönnst es mit einem Enthusiasmus und mit Leuten, die vor dem Kunden sind und mit Feuer erzählen, was sie sich ausgedacht haben zusammen.
Mhm. Hast du das manchmal auch, dass, wenn er zusammen so etwas entwickelt, das bildet sich so fast ein bisschen die Luft, es fängt so ein bisschen an zu knistern.
Ja, total.
Oder?
Das ist der Bauch. Das meine ich mit Bauch, oder? Das ist, wenn du irgendwie so total euphorisiert und die Nacht am 11 Uhr heimfährst, kann auch am Nachmittag sein, man muss nicht unbedingt immer bis um Mitternacht arbeiten, die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Aber das ist genau das Gefühl, du hockst irgendwie im Buszug, wo auch immer, oder im Auto, hörst vielleicht noch ein bisschen Musik und denkst, wow, geil, was wir da heute auf die Beine gestellt haben. Das hat, ich glaube, von dem leben die kreative Leute, von dem Gefühl. Das ist wie so ein natürliches Hoch.
Voll. Und ja, du hast es vorher so schön gesagt, als Kind hast du es so mega natürlich. Du bist eigentlich immer kreativ als Kind. Das ist das Natürlichste von der Welt. Und man verlernt es wie ein bisschen. Das heisst, es ist tief in uns drin. Und wenn wir es schaffen, das wieder vorzuholen, dann spüren wir das alle gemeinsam. Wir haben das so ein bisschen das Gefühl wieder, oder? In den Gruppen.
Absolut. Es ist wirklich ein Getrauen, oder? Also, ich erinnere mich jetzt nicht so gerne an meine Schulzeit, an meine wie sagt man, reguläre. Ich bin eigentlich aufgeblüht dann in der Kunst und später in der Lehre als Grafiker. Und es ist wahnsinnig wichtig und schön, dass die Leute mutig werden. Weil ich glaube, Ideen, also oft, das merkst du, wenn du Brainstorming machst, oder? Mit Leuten, die jetzt per se nicht bezahlt sind für ihre Ideen, sondern vielleicht irgendeine andere Rolle im Prozess haben. Wenn du es schaffst, dass die sich getrauen, eine Idee zu sagen, wo andere sagen, hey, spinnst du eigentlich? Oder, oh, den laden wir aber nie mehr ein in so ein Ding. Das ist mega cool. Und ich glaube, das macht etwas mit den Leuten. Weil gross denken, mutig sein, braucht auch Ermutigung und Belohnung. Und es geht gar nicht darum, ist dann etwas, wo man weiterverfolgt oder wandert es gleich in den Kübel. Es ist ja eine Dynamik, die entsteht, wenn du im Team schaffst. Und du sagst irgendetwas und ich dachte, jetzt hat er aber eine Ecke ab und peng, macht es mit mir etwas. Und also, ja, das macht halt auch Spass. Ja. Selbst wenn es mal nie nicht hinführt.
Voll. Wir sagen einmal, empower to be creative, empower to perform.
Ja.
Das muss so ein bisschen der Weg
ja,
sein.
Total treffend, ja, total
ja. Treffend, ja. Du hast vorher schon gesagt, die Zeiten sind vorbei. Darum, bevor wir ins Jetzt und in die Zukunft blicken, werfen wir doch gemeinsam einen Blick zurück. Du bist seit den späten 80er in der Werbung tätig. Aber das klingt dafür schön und mittlerweile Ikone, die sich aber adaptieren kann. Was hat sich verändert in der Branche, seit du angefangen hast?
Ja, das ist wahnsinnig viel. Das Schöne ist, was gleich geblieben ist. Die Idee ist alles. Also, ist das Entscheidende, sagen wir es mal so. Es ist nicht alles, aber es ist das Entscheidende. Was sich sicher sehr verändert hat, ist, wie Kreativität muss entstehen, in was für einem Zeitraum und was für einem Druck zum Teil auch. Ich kann mich erinnern, in den Anfängen hast du ein Briefing bekommen, dann war es Radiospots. Da hast du zwei Wochen dir einfach Gedanken gemacht zu diesen Radiospots, oder? Oder Plakat oder Film oder vielleicht einmal so, es gibt Plakat und Film. Und das war so Bespielen von bezahlter Fläche gewesen. Da sind ganz, ganz geniale Sachen entstanden, ultra reduziert, gerade wenn du jetzt so an gute Plakate denkst. Aber heute brauchst du wie eine Idee, die einen ganz anderen Anspruch hat. Die musst du können über lange Zeit, über alle Kanäle und Touchpoints können erzählen, die Geschichte. Es ist eigentlich mehr eine Geschichte, die zur Marke stimmt, wo zum Thema stimmt. Und das ist jetzt für mich persönlich es stellt wie andere Anforderungen an die Leute, die sich die Ideen ausdenken müssen, weil es passiert nicht mehr in dem einen Kopf oder in diesen zwei allein. Du brauchst Leute, die Technologie verstehen, du brauchst eine gescheite Strategie, die dir hilft zu schauen, wo ist denn der Sweet Spot, wo zu dieser Marke passt. Ich finde, es ist viel komplexer geworden, es ist viel professioneller geworden. Auf eine Art ist es ein bisschen schade. Früher war es wilder gewesen, aber es war auch einfacher gewesen, aufzufallen. Es ist so laut da draußen und die Leute sind zum Teil so müde von Informationen. Ja, also das ist für mich so das Wesentliche, was sich verändert hat.
Ja, es wird ja immer wieder gesagt, es war viel wilder gewesen. Man hat viel mehr Zeit gehabt, auch, um Ideen zu entwickeln. Ich stelle mir das manchmal auch so ein bisschen vor, vielleicht tue ich es auch ein bisschen zu schön malen, aber ich stelle mir so vor, du bist so am Morgen ins Geschäft gekommen, irgendwie so um 10, halb, 11 und dann hast du mal ein bisschen darüber geredet, was heute willst du entwickeln willst. Dann bist du mal zum Mittagessen, ausgiebig, mit Wein. Und dann am Nachmittag hast du ein richtig langes Brainstorming gemacht, wo du dann so zusammen so richtige Ideen gespinnt hast. Und am Abend bist du wieder heim und am nächsten Tag hast du das vielleicht alles verarbeitet. So stelle ich es mir manchmal ein bisschen vor. So in die Richtung.
Ich habe am Anfang von meiner Karriere zwar in spannenden, aber nicht in den kreativsten Agenturen geschafft. Darum so exzessiv habe ich das nie erlebt. Was halt anders war, oder? Du hast keine E-Mail gehabt, du hast einen Telefax gehabt. Das heisst, nachdem am Morgen klar war, was in der Post war, und die paar Faxer, die gekommen sind, du hast eigentlich die totale Ruhe gehabt.
Ja.
Du hast dich können konzentrieren auf deinen Job. Heute bist du wahnsinnig abgelenkt, musst 100 Sachen machen. Es erfordert sehr viel Disziplin. Also ich weiß nicht, ob es früher am Nachmittag noch viele Ideen gehabt haben, ehrlich gesagt, in dem ausgedehnten Brainstorming. Ich glaube, das ist dann eher so der Übergang ins Nacht gewesen.
Ja.
Nach dem Mittag mit Wein.
Ja.
Also, wo ich die Lehre gemacht habe, da ist man auch, jeden Mittag ist man gegessen und die Grossen haben Wein getrunken. Ich hatte den Zugang dort noch nicht so gehabt. Aber es ist schon eine andere Zeit gewesen.
Mhm. Also ich habe schon mal gehört, das ist mit einem habe ich geredet mit Leuten aus einem Kreativstudio aus der damaligen Zeit und die haben gesagt, die haben im Jahr 3 grosse TV-Spots gemacht. Und mit dem haben sie gelebt. Das waren irgendwie, ich weiß auch nicht, das waren irgendwie 3-4 Leute gewesen in dem Büro. Ja.
Ja. Also was früher ja war, die Agenturen haben auf dem Media-Honorar 17,65 ist, glaube ich, Prozent überkommen. Das heisst, ja, du hast eigentlich das Geld mit dem Hebel verdient,
genau,
wo nachher hinter deine Idee gestellt wird mit dem Monetären. Ist nicht ganz falsch.
Das kannst du schnell erklären, 17,65.
Ja, also du hast quasi, wenn du ein Mediabudget hast von 1,5 Millionen, hat die Agentur im Prozent an dem Geld verdient.
Genau.
Also es ist wie eine Idee, kannst du sagen, eine erfahrene Person entwickelt die in einer Woche, sagen wir mal. Jetzt wenn die Idee nachher mit 5 Millionen ausgespielt wird, ist das natürlich ein anderer Hebel, wie wenn die Idee mit 100'000 Franken Media rausgeht. Das ist natürlich damals eine Luxussituation gsi.
Also sie haben eigentlich wie skaliert. Hat richtig skaliert. Und genau darum hast du können wirklich, ich sage jetzt, wenig solche Spots machen und aber gleich viel dabei rausziehen, wenn die gross ausgespielt worden ist von einem grossen Brand zum Beispiel.
Ja, es ist sicher. Ja, ich denke schon. Also du hast deine Schäfli im Kalender ja schneller im Trocknen gehabt wie heute. Man muss aber schon sagen, also die grossen und kreativen Agenturen, die haben natürlich einen Gewaltsoutput gehabt.
Ja.
Also da hast du eigentlich jede Woche wieder irgendetwas mega Cooles in der Fachpresse gesehen.
Ja.
Damals noch gedruckt.
Du hast kürzlich in einem Interview gesagt, die Öffentlichkeit hat kein klares Bild von unserer Arbeit.
Ja, das ist eine Vermutung, weil das ja auch sehr divergiert, oder? Was ist überhaupt Werbung? Was ist Kommunikation? Sind Influencer, gehören die dort dazu? Wie wird das wahrgenommen? Ich glaube einfach, das Bild wird prägt durch einzelne Erlebnisse. Das heisst, es muss dir schon mal auffallen. Jetzt kann es dir positiv oder negativ auffallen. Und je nachdem prägt das Bild in die eine oder in die andere Richtung. Wahrscheinlich kennt jede und jeder irgendjemand, der im weitesten Sinne in der Kommunikation arbeitet. Aber ich weiß nicht, ob man sich wirklich vorstellen kann, was das im Alltag bedeutet. Und ich habe das Gefühl, es gibt halt so eine Ambivalenz. Oder? Das habe ich selber auch. Wenn ich etwas sehe, was ich dumm finde, dann denke ich, es kann ja wohl nicht sein, dass da Leute Geld verdienen mit so Mist, oder? Und wenn du etwas Lässiges siehst, denke ich, wow, das hätte ich jetzt auch gerne gemacht.
Kann man dann das Bild überhaupt in ein paar Sätzen schärfen, jetzt hier in dem Podcast, oder ist das gar nicht möglich?
Ja, ich glaube einfach Kommunikation oder Werbung gehört ja dazu, ist ein riesen Hebel. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist eine Chance. Und dann gibt es die Unternehmen, die packen die Chance, die stehen im März dann auch für etwas, die verdienen auch zu Recht Geld, egal wie viel Automation und was auch immer alles läuft, datentrieben. Und andere kommen halt unter Druck, weil es einfach 0815 ist. Ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Zum Teil sicher, ja. Aber wenn wir jetzt gerade von Brands reden, die Chancen gepackt haben, hast du ein Beispiel von einem Brand, der in den letzten Jahren, von mir aus auch in den letzten Dekaden, wo gute Kommunikation gemacht hat in Form von Werbung und dadurch quasi ihre Chancen gepackt hat und Erfolg gehabt hat?
Ja, also was mir da zuerst in den Sinn kommt, ist von mir wertgeschätzten Kolleginnen und Kollegen bei Think, Ochsner-Sport. Wenn ich schaue, was Ochsner-Sport für ein Bild im März, jetzt auch wieder subjektiv von mir her empfunden, was die für ein Bild abgegeben haben und für was sie heute stehen, das ist ganz klar der Kommunikation zuzuschreiben. Natürlich auch im Fokus auf gewisse Sportarten, also den Mut zu haben, nicht alles wollen zu sein für alle, die irgendetwas Sportliches machen, sondern quasi auf Kernbereich sich zu fokussieren, aber nachher halt auch irgendwo eine Welt zu kreieren um eine Marke. Und das finde ich eines von den in der Schweiz jetzt eindrücklichsten Beispiele.
Der Leo Burnett hat mal gesagt, make it simple, make it memorable, make it inviting to look at, make it fun to read. Das habe ich bei uns im Team auch schon mal genutzt, um einfach mal wieder zu zeigen, hey, wie müssen wir es manchmal einfach machen? Also weißt du, auf was müssen wir überhaupt Acht geben? Was haltest du von dem?
Man merkt, es ist ein bisschen lang für die heutige Zeit, es sind ein bisschen viele Botschaften. Die Attention Span ist fast zu kurz.
Es
müsste noch mehr abgebrochen sein. Es ist wahrscheinlich auch mehr to watch than to read.
Ja.
Heute, was ein bisschen schade ist, gut geschrieben, es ist, finde ich, immer noch wahnsinnig reizvoll. Ja, also das verhebt voll. Also ich glaube, du musst rausstechen. Und rausstechen tust du nicht über irgendeine rationale Argumentation, sondern über irgendetwas, wo eine Emotion auslöst, wo dich zum Stoppen bringt. Und dann musst du natürlich das auch wie belohnen, indem das inhaltlich verhebt. Mhm. Also die Leute wollen ja schon informiert werden, aber sie wollen auch unterhalten werden, sie wollen abgelenkt werden von ihrem Alltag. Und ja, wenn es dir gelingt, etwas zu machen für eine Marke, wo authentisch ist, wo mit der Marke stimmt und wo den Leuten einen Mehrwert gibt, als Kommunikation selber, also ich denke, das deckt sich ziemlich mit dem. Es ist einfach der Medienwandel, der dazwischen noch stattgefunden hat.
Genau, Thema Medienwandel. Was sind Trends in der Kreativbranche im Moment?
Boah. ich will alles so intuitiv machen. Ja, ich glaube, Trend, wenn du jetzt zum Beispiel zu den ganzen Awardshows schaust, dann hat es in den letzten Jahren einen Trend gegeben, her zu Weltverbesserungsbotschaften, Kampagnen. Jeder Brand rettet den Planet auf irgendeine Art und Weise. Ich spüre, es ist ein bisschen rückläufig auch. Also man besinnt sich wieder darauf, dass etwas Gutes in der Werbung auch darf kommerziell sein und nicht den Anschein muss erwecken, dass da einfach die Welt verbessert wird. Also der Trend ist vielleicht auch wieder ein bisschen am Kehren. Ein anderer Trend ist natürlich, dass ganz viele Geschichten, wo auffallen, wo etwas, ja, wo auch kreativ auffallen, dass die Technologie und es kann jetzt KI sein oder irgendwas anderes mit Daten etwas Geniales machen. Also das Zusammenbringen von was ist technologisch möglich, was ist digital möglich und zu was inspiriert es, wie kann man es nutzen. Das ist sicher auch ein Trend. Ja, das wäre so, was ich so auf die Schnelle würde ausmachen.
Und kannst du da etwas dazu sagen, wie man kann heutzutage Technologie und Kreativität vereinen? Oder weil momentan hört man ja schon teilweise auch so, ja weisst, kann ich auch ChatGPT fragen.
Das mache ich viel.
Ja, eben, ich weiss, es sagen ja auch Kunden, oder? Ja, da können wir auch mit ChatGPT, aber Die Frage ist natürlich, wie vereinst du?
Ja, also weißt du, das eine ist, wenn wir jetzt gerade bei KI sind oder AI, als Werkzeug beim Arbeiten. Und das andere ist, wie integrierst du die Möglichkeiten in deine Kampagne? Das sind für mich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Beim Arbeiten selber ist für mich jetzt ChatGPT als Beispiel, spart mir wahnsinnig viel Zeit, zum Beispiel in einer Recherche. Und natürlich spiele ich auch damit. Ich will wissen, ob ChatGPT den besseren Claim findet wie ich. Mhm. Ich bin zum Glück, ich weiß nicht, vielleicht schätze ich mich auch falsch ein, kann auch sein, aber das stößt schon sehr schnell noch auf seine Limiten. Und, also ich glaube, es ist ein Werkzeug, es ist ein cooles Werkzeug, es kann Zeit sparen. Es gibt vielleicht so Routine-Jobs, wo es besser kann sogar als also ein Textchen schreiben mit ein paar Inputs. Jemand, der nicht kann schreiben kann, ist wahrscheinlich mit ChatGPT tatsächlich besser und schneller. Aber wir reden ja von Leuten, die Kommunikation können. Und dann ist es einfach ein Werkzeug, das Zeit spart. Und das andere ist halt, mehr zu schauen, wenn du kannst mit KI Bilder generieren, wie kannst du das in Kampagnen integrieren? Heinz Ketchup hat eine ganz eine geniale Kampagne gemacht, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Die haben einfach Ketchup eingegeben, quasi generisch, oder? Und weil natürlich Heinz so eine dominante Marke ist in diesem Feld, hat die KI automatisch Bilder generiert, wo im weitesten Sinn alle gesehen haben, das ist Heinz, oder?
Das ist geil.
Und das ist natürlich mega cool damit gespielt. Und wir haben auch Geschichten gemacht, ob das jetzt für den Islam Aliyei ist, wo wir einen Avatar gemacht haben, wo wie er redet. Aber ohne das sprachliche, ohne die sprachliche Behinderung. Das ist, du musst jemanden haben, der die Technologie versteht und dir kann vermitteln. Und dann musst du dir überlegen, wie kannst du sie für eine Lösung nutzen. Kann sie dir ein Problem lösen? Wie kann sie es dir lösen? Kann es dir helfen, von unseren Kolleginnen und Kollegen bei Oveo, die Arosa-Tourismus-Kampagne, wo man 50'000 Ferienbilder, Ferienerlebnisse hat können generieren mit KI.
Individualisiert, personalisiert,
Individualisiert,
oder?
Personalisiert. Mhm. Aber wo du auch dem Publikum eine Chance gibst, zu partizipieren an einer Kampagne. Also, das sind so verschiedenste Möglichkeiten, die musst du wie erkennen, schauen, passt das? Kann ich das da brauchen? Wie kann ich es brauchen? Und das gibt dann spannende neue Geschichten.
Das war jetzt die Nutzung von Tools gewesen. Wir haben in unserer Branche unzählige Tools, technische Tools. Und es sind Menschen, die diese Tools nutzen. Und du hast eingangs schon ein bisschen gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Menschen Mut haben, dass sie kreativ sein können. Wie muss man ein Team führen, dass Kreativität gefördert wird?
Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedenste Arten. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das kennst du selber ja auch, du musst wissen, wer du bist und wo deine Stärken sind und wie du in den Leuten kannst Feuer entfachen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Leute spüren, es spielt keine Rolle, welche Funktion sie haben. Es spielt keine Rolle, wie lange sie schon in diesem Business sind. Eine gute Idee kann von überall kommen. Und vielleicht ist sie noch ein Rohdiamant, wenn sie von jemandem kommt, der noch relativ neu im Business ist. Und hoffentlich ist sie ein bisschen ausgeschliffener oder ein bisschen fein geschliffener, wenn sie von einer CD oder von einer Texterin, die Erfahrung hat, kommt. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Leute sich in einer Atmosphäre finden, wo sie wissen, es ist willkommen, dass sie Ideen haben. Es ist nicht, hermetisch. Ja, das machen jetzt nur die zwei. Mhm. Und wenn die Beraterin eine Idee hat, dann schaut man sie schräg an und denkt, hey, mach doch du lieber da die Planung von dieser Kampagne. Das ist total vorbei und ich glaube, man vergibt sich ein riesen Potenzial, wenn die Leute wie nicht einlatschen, selber mitzudenken.
Du hast jetzt gesagt, es ist vorbei. Das heisst, hat man früher in den Agenturen vielleicht noch mehr Silo-Denken gehabt zwischen Kreativ-Silos, Kreativabteilung und Beratungsgruppen etc.? Also haben wir das klar getrennt, mehr getrennt?
Also bewusst getrennt, ich glaube, also es hat schon immer Agenturen gegeben, wo man über die verschiedenen Bereiche sehr, sehr eng und sehr, sehr gut zusammengeschafft hat. Und es hat in der Beratung schon lange bevor man quasi Strategie als Angebot definiert hat, Leute in der Beratung, die brillant waren strategisch. Und andere waren top im Prozess aufgleisen und im Generalunternehmerin sein.
Ja.
Und dann hat es natürlich genau die Agenturen gegeben, wo es geheißen hat, Beratung gegen Kreation. Das Briefing ist nicht gut und jetzt hast du das wieder nicht verkauft und die haben den Kunden nicht verstanden. Also ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, bist du eine gute Agentur oder nicht.
Ja.
Ich glaube, früher hat man mehr so gesagt, das ist deine Aufgabe, das ist meine. Ohne das respektlos zu meinen oder zu sagen, du kannst das nicht. Aber es war eine klarere Rollenverteilung gewesen. Und ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung. Oder ich fördere das persönlich, dass es da keine hermetische Linie gibt.
Hast du nicht auch das Gefühl, dass heutzutage, wenn Menschen in die Branche kommen, haben sie teilweise schon eine Erfahrung, wie man kann Ideen und Kreativität zum Leben erwecken, weil sie vielleicht auf Social selber schon sehr lange aktiv sind und selber jeden Tag Ideen zum Leben erwecken und eigentlich wie schon als Creators in die Branche hineinkommen. Auch wenn sie es nicht monetarisiert haben, sind sie sich das Gleiche ein bisschen gewöhnt, oder? Und früher hast du halt die Chance gar nicht gehabt. Und du bist in die Branche hineingekommen und hast nie irgendetwas veröffentlichen können. Und jetzt haben die das schon, seit sie, keine Ahnung, Kind sind.
Ich finde das genial, weil das hat so etwas Frisches und Inspirierendes und man kann viel lernen. Also nicht einmal nur von den Leuten, die dann zu einem mit der Agentur kommen, die diese Skills vielleicht schon haben, sondern nur schon, wenn du Zeug siehst, auf TikTok oder wo auch immer, auf Instagram, wo du denkst, hey, so viel Kreativität und mit so wenig Mittel so viel Wirkung erzielt. Logisch kannst du für einen grossen Brand nicht einfach mal drauf losballern und hoffen, dass es dann irgendwie funktioniert, oder? Also eine Professionalisierung beim Produzieren von Content und von Geschichten ist ja schon wichtig, weil du kannst dir nicht erlauben, dass es daneben geht, oder? Aber es braucht auch nicht jedes Mal Hunderttausende von Franken, um etwas zu machen, das etwas auslöst bei den Leuten. Also ich glaube, da kann man viel lernen auch. Also ja. Ich versuche immer zu verstehen, warum funktioniert etwas so gut und wo ist die Magie drin, dass das funktioniert.
Ja. Und wahrscheinlich ist auch das die grosse Kunst heutzutage von guten Agenturen, das zusammenzubringen. Also das unglaubliche Kreativpotenzial und auch das Creator-Potenzial, das rum ist, zu verknüpfen mit und irgendwie gleich strategisch zu streamlinen, so dass es für einen Brand irgendwie Sinn macht, die Kommunikation eben so und so zu machen und nicht einfach mit tausenden verschiedenen Assets und irgendwie alles hebt nicht so wirklich zusammen. Oder das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Erfolgsfaktor oder einer davon.
Absolut. Und ich glaube, das macht es ja auch dann nochmal anspruchsvoller. Etwas Lässiges für sich selber zu machen, ist etwas ganz anderes, wie wenn du musst einen Brand verstehen musst. Und wie wenn du musst sagen, okay, es geht jetzt zwar schon um den einen Asset oder den einen Film oder was auch immer, Aber es muss über die Monate und Jahre muss es wie in eine Geschichte einzahlen, wo einfach ein Bild fängt entstehen, ein Markenerlebnis anfängt entstehen, wo es eine Konsistenz gibt. Und dann musst du ja sehr zielgerichtete Ideen haben. Also du musst dann auch du brauchst ein breites Repertoire, oder? Wenn du nur eine Sprache hast, nur eine Tonalität, nur eine Art von Humor, nur eine Art von Ästhetik, dann kannst du dich zwar auf das spezialisieren und dann sagen, hey, mit dieser arbeite ich genau dann, wenn ich so etwas brauche. Aber in den Agenturen brauchen wir ja Leute, die sich in eine Marke hineinversetzen können. Und ich glaube, dort ist dann quasi der Raum, wo auch ein bisschen Zeit braucht, dass man das lernt, zu verstehen. Und sich hineinversetzt. Mhm.
Verstehst du gern ein Brand?
Ja, mega. Ich habe zum Beispiel immer geliebt, wenn du, oft ist es am Anfang, wenn du für einen neuen Kunden arbeitest oder auch wenn das neue Geschäftsjahr ansteht und man ein bisschen vorausschaut, wenn du kannst vorbeigehen kannst und sehen, wie das dort läuft und wie dort geschaffen wird, wenn etwas produziert wird. Du kannst schauen in die Fabrik oder was auch immer. Ich finde das ist auch wahnsinnig wichtig, um ein Gespür zu bekommen. Wo ich das erste Mal für IKEA arbeiten, ich weiß jetzt gar nicht, sind das 12 Jahre, 13 Jahre? Haben wir sogar können auf Schweden und haben uns das alles aus nächster Nähe können anschauen und gesehen, wo werden die Möbel entwickelt und so weiter. Also das gibt wahnsinnig viel Inspiration. Mhm. Und ja, also es gibt auch Kunden, die sich das ausbedingen, die sagen, hey, ihr müsst einmal im Jahr müsst ihr bei uns an die Front und müsst ihr den Touchpoint schnuppern, wo wir mit unseren Kundinnen und Kunden zu tun haben. Sonst könnt ihr gar nichts machen für die.
Absolut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was uns Menschen, die in dieser Branche arbeiten, wahrscheinlich verbindet. Also so die Liebe dazu, Brands zu verstehen. Mhm. Das ist etwas, wo, wenn du das nicht hast, dann wird es mega schwierig in dieser Branche.
Absolut.
Oder?
Ja, ich glaube, du hast dann, also das siehst du ja zum Teil auch, wenn eine Agentur einen Output hat, wo alles wie gleich aussieht, oder? Mm. Dann merkst du, okay, die Handschrift, die ist vielleicht lässig, mal per se, oder? Also es hat eine gewisse Qualität. Im einen Fall passt es super, im anderen nicht. Es gibt dann auch sicher Kunden, die sagen, ich will auch so daherkommen, auch wenn es gar nicht passt. Also ich glaube, spannend an unserem Job ist ja genau, dass wir jedes Mal wieder neu daran herschauen müssen und nicht einfach können unser Rezept abspulen und es gibt für jedes richtig.
Ja, man könnte es vielleicht so sagen, die einen sind vielleicht gut, in ihrer eigenen Sprache Storys zu schreiben und andere sind noch viel besser, weil sie können translaten. Sie können Brand-DNA translaten und Stories in neue Sprachen schreiben. Und ich glaube, das macht es dann aus, ob du ein guter Brand-Marketer-Werber bist.
Absolut. Und ich glaube, das merken Kunden auch. Früher hast du, wir haben ja vorher geredet von Rollenaufteilung. Früher war es gang und gäbe, dass die Kreativen zum Beispiel auch gar nicht zum Kunden mit sind. Also auch wieder, nicht in allen Agenturen. Es gibt Agenturen gegeben, wo das schon immer ganz wichtig war. Aber für Kunden ist es wahnsinnig wichtig, die Nähe zu haben zu denen, wo die Ideen entwickeln. Und das macht auch viel aus.
Mhm. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass das noch ein bisschen klarer Trend war früher. Wo findest du persönlich Inspiration? Du hast in einem Interview mal gesagt, in Gespräch. Was meinst du damit?
Ich habe im Verlauf der Zeit festgestellt, dass es verschiedene Typen gibt, wenn es um Ideen entwickeln geht. Es gibt die, die sich zuerst mal zurückziehen müssen. Allein mit einem weißen Blatt. Und wenn sie dann etwas haben, dann pingpongeln mit jemand anderem oder in einer Gruppe. Es gibt auch die, die viele Ideen haben, die du nachher ausmisten musst. Und es gibt die, die zwei Ideen haben und beide sitzen. Mhm. Also es gibt so verschiedene Typen und ich gehöre sicher zu denen, also ich kann schon auch her sitzen und mich konzentrieren. Mache ich auch oft. Meistens ist es eine Kombination. Aber mit jemandem am Tisch über mögliche Ideen zu reden, ich muss mich meistens auch bewegen dazu, dass du bei mir irgendwo so mich anders aktivieren, wie wenn ich mich einen Tag wegsperre, ganz allein und mich nur mit mir beschäftige. Das dreht sich dann viel schneller im Kreis.
Mhm. Was würdest du sagen, was sind Erfolgsfaktoren von einer guten Kampagne?
Also sicher, dass sie dich emotional abholt. Ohne das hast du verloren. Also kannst du alles richtig machen, aber zu früh das Falsche zu sagen, also das Falsche, etwas zu früh zu sagen, zu einem Zeitpunkt, wo du jemanden emotional noch nicht angesprochen hast, das geht ins Leere. Dann glaube ich, eben der Match mit dem Brand, über das haben wir vorher auch geredet, wenn das nicht stimmt, dann funktioniert das vielleicht ganz kurz, aber spätestens beim ersten wirklichen Markenerlebnis über Kommunikation aus, sagt die Leute, ja, das hat ja überhaupt nichts zu tun mit dem, was die da erzählen. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Faktoren, dass es mit dem Brand matcht und dass es, vielleicht als drittes noch Kontinuität. Es wird viel zu schnell, viel zu viel gewechselt. Du gibst der Marke gar nicht Zeit, etwas aufzubauen. Und das hat zum Teil mit personellen Wechseln zu tun, die heute halt viel schneller passieren wie früher auf Kundenseite. Und dann gibt es halt so das Ego, was willst du übernehmen von deinem Vorgänger oder Vorgängerin. Also, gerade wenn du jetzt nicht promotionell denkst, sondern sagst, was machen wir mit dieser Marke mittel- und langfristig, wo soll die hin, dann musst du halt das auch ein paar Jahre machen.
Mhm. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, ich finde, es gibt sehr viel Scheisskampagne?
Ja, also wenn wir ehrlich sind, ja, natürlich. Es ist halt die Frage, was ist eine Scheisskampagne, oder? Es gibt Sachen, die die Intelligenz beleidigen, wo du wirklich denkst, das darf nicht wahr sein, dass jemand für das Geld zahlt. Das darf nicht wahr sein, dass jemand für das Geld überkommt. Und dann gibt es die Sachen, wo du denkst, das ist jetzt einfach eine verpasste Chance. Mhm. Und wieso machen die nicht mehr aus dieser tollen Marke? Es hat für mich auch damit zu tun, weißt, hast du auf Kundenseite jemanden, der die Marke weiterbringen will? Oder geht es einfach darum, möglichst risikofrei das zu verwalten?
Genau.
Und ja, wenn du sagst, da draußen gibt es auch viele Scheisskampagnen, ich glaube, es ist überall so, die Sachen, die rausstechen, weil sie besonders gut sind, die sind im Verhältnis immer weniger als Durchschnittliches oder Schlechtes. Ich glaube, das kannst du wie gar nicht verhindern. Das ist auch das Schöne für die oder das Belohnende für die Marken, die sich getrauen, die sich in der Pflicht fühlen, etwas für ihre Marke zu tun. Und für die Agenturen, die sagen, wir wollen Außergewöhnliches schaffen.
Ja.
Das ist dann wieder Lohn. Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, es wäre viel einfacher, als man meint. Was ich damit sagen will, ist, es gibt ja das Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei, wo jeder kennt, wo jeder weiß, dass es stimmt. Wenn du zusammen zu fünften irgendwie Spaghetti-Sauce machst und jeder du noch ein bisschen Gewürze, die Chance, dass die gut wird, ist wirklich klein. Vielleicht ist sie mal ein bisschen einzigartig, aber wirklich gut und langfristig gut wird sie wahrscheinlich nicht sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei Kampagnen ist es auch ein bisschen so. Oder einfach auch bei guten Strategien. Manchmal reden einfach zu viele Leute mit. Und man hat wirklich schon das Gefühl, im Briefing sind zu viele verschiedene Meinungen. Irgendwie Sales hat auch noch mitgegeben, Marketing. Mhm. Und dann hat irgendwie auch noch, ich sage jetzt mal, die Assistentin vom CEO hat auch noch etwas gesagt. Und
das war wahrscheinlich der beste Input von all denen.
Vielleicht, genau. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Und das, du siehst schon im Briefing, und du weißt, voll bei dir. Das wird schwierig, da etwas Gutes zu machen.
Ich bin voll bei dir. Ich glaube, was du dann machen musst, oder was ich idealerweise würde machen oder würde anregen, ist, challenge das Briefing.
Ja.
Weil du kannst auf so einer Basis nicht reüssieren eigentlich. Und ich glaube, da muss man ehrlich sein mit dem Kunden. Und ich glaube, wenn du als Agentur für etwas stehst und da gehört eine Beratungsleistung dazu, dann wird der Kunde dir zuhören. Und sonst passt er vielleicht gar nicht zu dir. Und ich glaube, das ist wie unsere Pflicht, dass wir das dann pflegen. Weil an dem Punkt vom Prozess kannst du das eigentlich wunderbar noch beeinflussen. Ich glaube, bei allem Reden über Co-Kreation musst du dort, wo entschieden wird, mutig entscheiden und nicht versuchen, für alle noch irgendetwas Annehmbares übrig zu lassen. Oder? Also, ich finde, auftun beim Ideensuchen, das ist ultra spannend.
Absolut.
Aber entscheiden, welchen Weg man geht und ein Stück weit auch eine Direktive geben, was jetzt wie wo noch fehlt oder zu entwickeln ist, das kannst du nicht im Kollektiv machen. Und ich glaube, auch auf Kundenseite braucht es die Person, die in der Verantwortung ist, die sagt, ich nehme jetzt einfach die Entscheidung wahr und das ist meine Rolle. Und entweder man vertraut mir, dass ich meinen Job kann, oder dann bin ich da am falschen Ort. Das heisst nicht, dass man seine Stakeholder nicht abholt und auch, dass man sie einbinden sollte. Das muss man schon machen. Aber nicht im Sinn von, darf es noch ein bisschen mehr von dem oder von dem sein und dann das einfach weiter schaufeln. Und ja, ich glaube, zu viele Köche verderben den Brei ist für mich eine Frage, wo sind die Köche? Also, ja. In welcher Phase?
Ja, genau. Also wenn man es extrem smart macht, dann geht es vielleicht, aber tendenziell lieber klare Entscheidungen im richtigen Moment treffen.
Weißt du, es ist ein bisschen wie beim Format, wie heisst es dann mit dem Löffel, wo sie mit so einem Löffel kochen? Der Spoon.
Der Spoon, ja, genau. Ja, genau.
Und dort hast du ja, das zeigt es ja super, oder? Die Star-Köchinnen, die haben ihre Teams. Und die haben das Thema und das wird 5-mal interpretiert. Und dann kommt aber die Starköchin und entscheidet, mit welchem Löffel dass sie vor die Jury geht.
Ja.
Sie lernt nicht alle 5 zusammen.
Genau.
Oder?
Man nimmt etwas.
Und das ist genau der Punkt. Also, du machst dann nicht die eine Spaghetti-Sauce, die du vorher angesprochen hast, sondern du machst 5.
Richtig.
Und eine macht das Rennen. Mhm. Und die kann man nämlich sogar noch verfeinern.
Genau. Schöne Analogie. Jetzt komme ich noch mit dem letzten Zitat. Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, wie sich die Arbeit verändert hat in den letzten Jahren. Das ist vom Seth Godin. Marketing is no longer about the stuff that you make, but the stories you tell. Würdest du dem zustimmen und wenn ja, was bedeutet für dich gutes Storytelling?
Also es tönt richtig. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich alles dahinter verstehe. Mhm. Was ist das Stuff you make? Es kann ja auch eine Story sein.
Stimmt.
Man sagt ja, dass, und ich bin wirklich kein Wissenschaftler, aber man sagt ja, unter anderem ist unsere Spezies heute da, wo sie ist, weil sie in der Lage war, sich Geschichten zu erzählen. Die Geschichte vom Säbelzahntiger, der den Kollegen gefressen hat und dass man da vorne um die Ecke ein bisschen aufpassen muss.
Genau.
Oder?
Ja, absolut.
Und darum, es sind schon immer Geschichten gewesen. Und nicht Werbemittel. Und es geht nicht darum, wir brauchen das Bild und einen Satz und noch einen Price Tag. Mhm. Sondern es ist die Frage, was will die Marke mir für eine Geschichte erzählen? Und wenn die Marke jetzt ein Sonderangebot hat, wie kann sie das Sonderangebot im Kontext von dieser Geschichte erzählen? Und ja, das hat zum Teil damit zu tun, was für eine Journey ein Kunde oder eine Kundin durchläuft. Das hat mit den Touchpoints zu tun, Storytelling. Es ist aber auch einfach, wie verpackst du deine Botschaft? Was willst du senden? Verpackst du sie so, dass es dir den Ärmel nimmt? Dass du wissen warum und wie geht das weiter, oder? Ich glaube, das ist für mich Storytelling und the stuff you make, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, das ist wahrscheinlich einfach das Plakat mit der Headline und dem Bild und dem Price Tag, oder?
Ich glaube, er meint es mehr so, es geht nicht ums Produkt, es geht um die Story.
Mhm.
Das meint er.
Okay.
Ja.
Ja gut, okay, ja, das ist spannend. Danke für die Erklärung. also ganz ehrlich, wenn das Produkt nicht schon eine Geschichte erzählt, ich meine, nimm Apple.
Mhm.
Die Wurzel ist im Produkt. Und das geht bis in die Kommunikation aus, ins Packaging, in die Kommunikation. Also du musst dein Produkt in Geschichte mitdenken. Also ich denke, wenn du Research und Development hast und die machen jetzt irgendwas, das muss ja schon für einen Markt konzipiert sein. Das kann es nur, wenn es irgendwo eine Geschichte erzählt, ein Problem löst, eine Frage beantwortet. Und darum glaube ich, gute Produkte haben die Geschichte schon drin. Du musst sie einfach rausschälen und schärfen und erzählbar machen, eben über das Produktdesign zum Beispiel aus oder Funktionalität. Ja, ich glaube, es hat viel mit dem zu tun.
Mhm.
Und du kannst das aber auch rückwärts inspirieren. Also, es kommt immer darauf an, wie weit fasst man ein Produkt. Wir haben für die SBB einmal eine Kampagne gemacht für Wiedereinsteigerinnen. Es ist um Employer Branding gegangen und es ist darum gegangen, Wiedereinsteigerinnen Möglichkeiten zu bieten, um wieder Fuß zu fassen in der Berufswelt. Und da haben wir auch ein Produkt erfunden. Das Produkt war, dass du schon beim Vorstellungsgespräch Kinderbetreuung hast vor Ort. Oder? Du musst nicht schauen, haben die Schwiegereltern, haben die eigenen Eltern Zeit, kann ich sie irgendwie den Nachbarn überschieben? Sondern, nein, du kannst das Kind mitnehmen und das ist betreut während dem Gespräch. Oder? Das ist eine Leistung, ein Service, wo als Idee entstanden ist, um eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist zentral. Das Produkt muss eine Geschichte erzählen schon.
Mhm. Absolut. Ich finde, dass Apple ist sehr, sehr ein gutes Beispiel. Weil, also Apple hat es vor allem auch geschafft, dass die Menschen Stories über Apple erzählen.
Mhm.
Und Menschen Stories erzählen, wo Apple ein Part davon war. Und ich merke das sehr, sehr stark, weil ich selber viele Apple-Produkte nutze, aber ich habe nie ein iPhone gehabt. Ich habe von Anfang an auf Android gesetzt. Und am Anfang war Android noch mega klein. Es war so der Underdog. Ich glaube, irgendwie so 15%. Und dann irgendwann hat es sich ausgeglichen.
Mhm.
Ich habe von Anfang an Android. Und immer, das passiert bis heute, kommen die Leute, auch vor allem aus der Agenturwelt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sagen, Fabio,
Was? Du hast kein iPhone? Nein, das kann nicht sein. Nein, das geht nicht. Unmöglich. Das ist so krass, wie so dein Image mitdefiniert wird, dass du kein iPhone hast. Und es gibt auch Leute, die dann sagen, ja, aber eigentlich passt es dann eben wieder, dass eben jetzt gleich kein iPhone hat. Also, weißt,
du bist halt eine vielschichtige Persönlichkeit.
Ja, genau. Also es ist wie so, sie fühlen sich dann selber auf die Story erzählen, wieso hat jetzt der Fabio kein iPhone. Also weißt, es ist einfach ja, so. Und das ist krass bei Apple. Es definiert einem so extrem.
Ja, total. Also weißt, ich glaube, es ist halt auch immer der Anspruch von dieser Marke, dass sie dich enablet, schöpferisch tätig zu sein.
Ja, genau.
Und ja, wahrscheinlich bist du halt als kreativer Mensch, wirst du erlebt. Und dann verbindet man dich automatisch mit diesen Produkten.
Ja, genau. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Nimmt mich wunder, ob du die beantworten kannst. Welches ist die beste Kampagne, die du je gesehen hast?
Boah. Die beste, die ich je gesehen habe. Das ist eine Wahnsinnsfrage.
Habe ich gedacht. Vielleicht kommt sie dir auch noch in den Sinn.
Ja, ja, ich überlege im Hintergrund ein bisschen weiter. Es gibt eben halt wirklich ganz viele tolle Kampagnen. Weißt du, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Anfang von Dorf schaue, wo, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie alt die Kampagne ist, aber wo Dorf, wo ja Kosmetik, wie sagt man dem, Hautpflegeprodukte etc. macht, komplett gegen den Strom einfach Menschen gezeigt haben, wie sie auf der Straße rumlaufen und nicht wie du sie in der Modellagentur XY castest. Oder das, finde ich, ist so eine Kampagne gewesen, die nachhaltig geprägt hat, wie kommuniziert wird in so einem Segment. Und lang bevor das ein Thema geworden ist in der Gesellschaft. Und ja, also darum, wenn du mich jetzt so spontan fragst, wahrscheinlich ist das eine der besten, die ich je gesehen habe. Und es ist eben auch eine Geschichte und sie ist über Jahre bis heute, macht es immer wieder extrem frisches Zeug.
Hey, finde ich gerade ein super Beispiel, muss ich sagen. Ich habe selber in der Kosmetikindustrie gearbeitet, bei L'Oréal, genau in der Hautpflege. Und da habe ich natürlich deshalb sehr sehr eng mitbekommen, oder? Als Konkurrent logischerweise. Und das ist so in den 2006, 7, 8, 9 ist das so gross geworden, auch in der Schweiz entwickelt worden. Das glaube ich schon vorher in den USA, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Aber das ist jetzt ein Guess. Aber ja, das ist, hat sehr viel geprägt.
Ja.
Das zeigt auch, dass Werbung mehr kann sein als einfach Werbung. Das kann viel auslösen in einer Gesellschaft. Oder?
Total. In der Schweizer Kampagne ist in dieser Liga ist die Mobiliarkampagne, mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, 25 oder noch mehr Jahre auf dem Buckel hat, wo Benchmark neu gesetzt hat in dem Versicherungsbereich. Oder? Egal wer es war, man hat immer die eigenen. Wenn man Research gemacht hat, die eigenen Werte verglichen mit der Benchmark, wo ein Mobiliar gesetzt hat.
Stimmt. Es wird immer mal wieder gesagt, ja, es muss so ein bisschen mobiliarmässig sein. kommen wir noch zum Titel, möglichen Titel als Werber des Jahres 2025. Du bist nominiert mit zwei anderen Personen. Also es ist quasi ein Dreier-Race.
Ja.
Was denkst du darüber?
Boah, ja, also ich meine, es ist natürlich sehr schmeichelhaft, nominiert zu sein. Bin auch dankbar dafür. Auch wenn ich jetzt das Rampenlicht per se nicht suche. Es bedeutet mir viel. Es ist eine Anerkennung. Ich bin jetzt bald 11 Jahre bei Farmer. Beziehungsweise Teamfahrer. Und es zeigt ein bisschen, was wir in dieser Zeit zusammen geschaffen haben. Und von dem her bedeutet es mir viel. Es ist aber auch meine Rolle. Ich stehe stellvertretend für so viele Leute, nämlich für alle, wo bei uns hinter diesen Leistungen stehen, hinter dem Output stehen, den wir als Agenturgruppe haben. Also ich bin wie der Ambassador von dem Ganzen und die Anerkennung ist schön und die geht eben halt in die Breite. Und ja, zu meinen zwei Kollegen, ich meine, ich kenne den Gordon sehr, sehr lange, habe ich Wirtz mit ihm zusammengeschafft. Den Lorenz kenne ich auch, zwei tolle Leute. Also ist, ja, also fühle mich wohl in diesem Umfeld.
Ja, ist sicher eine illustre Runde. Für die, die zuhören, das vielleicht noch nicht im Detail kennen, das Konstrukt. Also Team Fahrner ist eine Agenturgruppe, wo mehrere Agentur-Entities dazugehören, wie zum Beispiel Joveo, Jim & Jim, Blueglass, Effective und eben Fahrner als, ich sage jetzt mal, grosses Mutterschiff, wo jetzt die Firma nicht geboren hat, aber wo mittlerweile angehängt sind. Mhm. Einfach so ist das Konstrukt. Und ja, glaubst du, gewünscht?
Boah. Keine Ahnung.
Vielleicht.
Vielleicht. Aber, also, ja, weißt du, hast vorhin gesagt, viermal nominiert. Oder? Hast du gerade gesagt?
Ja.
Ich bin stolz, dass ich viermal nominiert, also jetzt viermal nominiert bin, weil ob du es wirst oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich finde, alle haben es verdient, wie eigentlich jedes Jahr alle drei das verdient haben. Für mich ist schön, ich glaube, ich war das erste Mal nominiert im 2008, wenn ich mich nicht täusche, dann im 11. und dann im 14. Es ist mega lässig, dass einem attestiert wird, dass man über so eine lange Zeit einen Impact hat. Und ja, das ist mir eigentlich fast wichtiger, als ob es dann wird oder nicht. Natürlich bin ich enttäuscht, wenn es nicht wird. Mhm. Aber es geht mir auch keinen Zacken aus der Krone.
Ja. Ja, ich meine, nur schon die Nominierung ist ja schon eine klare Wertschätzung und zeigt,
total, ja.
Genau, was du geleistet hast. Was mich jetzt noch wundern in dem Kontext ist, es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel die Serie gesehen haben, Mad Men, aus New York, glaube 60er, 70er Jahre, Agency-Szene. Dort hat so typische Charakterköpfe gehabt in den Agenturen. Und das stellt man sich auch ein bisschen so vor, auch die Zitate, viele kommen noch von älteren Werbern, von früher. Wie siehst du das? Hat sich das ein bisschen verändert in der Branche? Oder ist das immer noch genau gleich wie früher? Also hat es früher mehr so Charakterköpfe gegeben, die so gestanden sind für gewisse Agenturen? Wie jetzt zum Beispiel du, wo klar auch stehst für Team Fahrner, ja, was auch nicht, so ein Remi-Fabrikant-Typ oder so, ist das etwas, wo am Abnehmen ist oder ist immer etwa gleich?
Also ich finde natürlich der Remi ein super Typ. wir haben es immer wahnsinnig lustig gehabt, sind lange Jahre zusammen im ADC-Vorstand gewesen. Geschafft haben wir nie zusammen. Ich glaube, Persönlichkeiten hat es nach wie vor und die braucht es auch. Die Frage ist, heisst Persönlichkeit, dass du eine Diva bist? Oder heisst Persönlichkeit, Charakter haben, eine Linie haben, eine Ambition haben, für etwas einzustehen? Und ich glaube, die guten Agenturen, die haben das. Mhm. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob das jetzt C-Level ist oder Juniors. Du ziehst ja auch die Leute an, wo Profil suchen, also wo für eine Firma arbeiten wollen, wo für etwas stehen. Und darum, ich glaube, die Charakterköpfe gibt es. Sie sind vielleicht ein bisschen weniger extrem wie früher im Sinn von, früher, das ist jetzt auch ein bisschen ein Klischee natürlich, aber hauptsächlich, du bist crazy gewesen. Ob man dich jetzt zum Kunden mitnehmen oder nicht, spielt nicht so eine Rolle. Ob du ein Alk-Problem hast oder nicht, auch nicht, solange du dein Zeug machst. heute ist das schon, also all die guten Kreativen, die ich kenne, die können ganz verschiedene Rollen spielen. Die sind auch gut mit dem Kunden und die haben ein hohes Interesse, ein Business zu verstehen. Das ist nicht nur, jetzt machen wir da einen geilen Shit und wenn es der Kunde nicht kauft, ist er ein Double, oder? Sondern ja, du musst viel verstehen und viel wissen und trotzdem musst du Charakter haben.
Mhm.
Ja. Also trotzdem, das klingt jetzt, wie wenn es sich ausschliessen würde. Aber du musst nicht allen recht machen,
ja.
Aber du musst alle verstehen.
Mhm. Ja, macht Sinn. Wie ist so die Zukunftsperspektive von dir für den Markt, für die Branche?
Ganz schwierig. Also mein Gefühl ist, die Stimmung ist schon besser gewesen, als nicht, wie du das einschätzt. Ich glaube, es gibt doch aber auch etliche Agenturen, grosse, kleine, die sich geschafft haben, antizyklisch zu bewegen, also wo nicht so ein bisschen Federn lassen, sondern wo eigentlich neuen Raum für sich können schaffen. Ich glaube, es wird viel zu viel Technologie gegen das handgemachte Kreative ausgespielt. Letztendlich haben all die gleichen Spiesse. Und es ist der Unterschied, wie du sie nutzt. Also bist du wieder beim Mensch.
Ja.
Also ich bin eigentlich optimistisch. Ich glaube einfach, man muss sich entweder spezialisieren und richtig, richtig gut sein in dieser Spezialisierung. Oder man muss einfach generell einen unheimlich hohen qualitativen Anspruch haben und eine Marke können aufbauen, entwickeln, pflegen. Und so Mehrwert schaffen. Und ich glaube, das wird dann auch gezahlt. Alles dazwischen, das hat, glaube ich, wenig Zukunft.
Mhm. Also man muss eine klare Positionierung finden. Gibt es etwas, das dich nervt?
Ja, gibt es sicher. Da kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn.
Du willst es einfach nicht sagen.
Ich nerv mich manchmal über mich selber.
Okay. Wieso? Weil zu wenig konsequent oder zu konsequent
ist? Nein, was manchmal nerven kann. Du hast vorher von zu vielen Köchen verderbenden Brei geredet, oder?
Ja.
In dem interdisziplinären Arbeiten, das wir heute haben, kann man jetzt wie sagen, gibt es vielleicht Momente, wo es einem ein bisschen langsamer macht. Und das kann dann so ein bisschen so, ja, komm, jetzt lass uns mal da ein bisschen Stoff geben. Da kann das manchmal ein bisschen nerven, aber es lohnt sich halt dann immer, weil du hast dann alle an Bord und du musst ja dann zu einer Geschichte erzählen, auch alle an Bord haben, dass das in allen Kanälen dann die gleiche Geschichte wird.
Mhm.
Also manchmal nerve ich mich ein bisschen über Komplexität von gewissen Prozessen, aber ich bin halt einfach auch mega ungeduldig.
Ja. Ja, das ist sicher so ein bisschen etwas, was die Branche ein bisschen mit sich bringt. Und man wird ein bisschen so.
Ja. Also, eben, es redet ja auch alle. Also, was ist Co-Kreation, oder? In den meisten Fällen brauchst du einfach eine geile Idee. Jemand, der den Mut hat, zu sagen, die ziehen Motoren durch alle Ebenen. Und ein Team, das sie versteht und sie dann auf den Boden bringt, oder? Für das musst du nicht 15 Leute am Tisch sein.
Mhm.
Aber es ist halt cool, wenn du ganz viele Leute kannst mitnehmen kannst. Aber das ist genau. so eine Balance, oder? Und Nerven, mich nervt eigentlich.
Das ist gut, muss ich
nicht. Nichts Grosses.
Ja. Wenn jetzt der Werbe vom Jahr gewünscht, dann hast du eigentlich alles erreicht. Was machst du denn?
Was mache ich denn? Also als erstes versuche ich mal wirklich etwas für die Branche zu machen.
Ja.
Also ich finde schon, die Aufgabe von der Werberin oder vom Werber des Jahres ist irgendwo für Qualität einzustehen, für Ideen einzustehen, für die Agenturen einzustehen, die sich für das stark machen. Und das wäre sicher mein primäres Ziel, die Rolle auszufüllen, so dass man mir dann auch nach einem Jahr attestiert, das war eine richtige Wahl. Und dann muss ich sagen, weißt, es ist ja, wir definieren uns ja über jeden einzelnen Tag und den Output, den wir haben. Wenn du heute etwas Cooles gemacht hast, dann, oder etwas auf dem Tisch hast, eine neue Herausforderung, ist alles, was du gemacht hast, ist null.
Ja, ist
das
genau.
Hilft dir wie gar nichts. Es gibt dir vielleicht Selbstvertrauen, dass du auch das mal wieder wirst knacken, oder? Und von dem her, ich habe schon immer gelebt von spannenden Aufgaben und Spass haben mit Leuten zusammen an etwas zu arbeiten. Und das ist, das geht genau gleich weiter wie vorher.
Ja, ist wie im Sport, oder? Wenn Meister geworden bist, heisst das eigentlich nichts. Im nächsten Jahr musst du wieder von vorne anfangen.
Ja, absolut.
Ja, der Druck ist vielleicht sogar noch höher, je nachdem. Wer hat dich beeinflusst auf deinem Weg? Du hast sicher Wegbegleiter gehabt, Menschen, die dich beeinflusst haben, die dir Sachen mitgegeben haben.
Ja, mega. Also, ich muss vielleicht, also die hat es überall gegeben. In jeder Firma, wo ich gearbeitet habe, in jeder Agentur. Das sind auch Kundinnen und Kunden, die ein massiver Hebel gewesen sind. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, als ich die Lehre angefangen habe und mir mein damaliger Chef, der Christoph Bohn, der hat mich einfach gut gefunden. Und ich habe mich immer gefragt, für was findet er mich gut? Was habe ich gemacht? Ich hatte in der Schule immer Probleme gehabt. Das war immer das Gegenteil. Mhm. Und so, glaube ich, hast in deiner Karriere hast Leute, wo dich einen entscheidenden Schritt weiterbringen, wo dir neue Kammern aufmachen. Und das prägt einem. Und heute prägt mich halt täglich mit Leuten zusammenarbeiten, die auch anspruchsvoll sind, die eine Ambition haben. Bei Fahrner gibt es natürlich auch zwei, drei Leute, die ich von Anfang an zusammen geschafft habe. Dani Jürgen, Michel Grunder, Irene Grunder. Das prägt einem. Das hat aber eben nichts zu tun, ob oben oder unter einem in der Hierarchie, sondern das sind immer Persönlichkeiten, wo das ausmacht für mich.
Mhm. Aber ja, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn jemand lange bei einer Firma ist und dann auch kann sagen, das sind Menschen, die mich positiv beeinflusst haben. Also weißt,
total. Ist, und du hast ja vorher erwähnt, wie Team Fahner sich zusammensetzt mit diesen verschiedenen Companies. Das hat eigentlich so viel Inspirierendes. Du musst dich nur darauf einladen. Du musst nur Lust haben zu entdecken, wer kann was richtig gut und wo könnte dein Hebel sein, wo kannst du reingehen. Und dann lernst du jedes Mal auch viel. Und das ist grossartig.
Perfekt. Das war sehr, sehr ein schönes Schlusswort gewesen. Wir sind nämlich am Schluss von dem Podcast. Ich darf einiges mitnehmen. Zum Beispiel, die Idee ist alles. Zitat Philipps Krabal.
Ist nicht das beste Zitat, das du heute vorgelesen hast?
Nein, die beste Zitat tun wir dann in die Anfangsschau rein. Ja. Kreativität wird einem abtrainiert, würde ich auch mitnehmen, sehr spannend. Ist mir selber schon ein paar Mal aufgefallen. Es gibt nicht eine beste Idee und mutig sein ist unglaublich wichtig für die kreative Arbeit. Ja, das sind dann vielleicht mal die Zitate. Weißt du, wenn Google ist, gute Werberzitate, kommt vielleicht das von Philipps Krabal.
Ich weiss nicht, ich habe den Anspruch nicht, aber ich finde, sie stimmen da.
Sehr gut. Das war Decode the Bass mit dem Philipps Krabal. Mein Name ist Fabio Emch. Danke für das sehr spannende Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Merci Fabio, schön, dass ich da sein darf.